Wir starten die Folge noch ein zweites Mal. Ich wünsche euch frohe Ostern.
Oh, danke schön.
Danke.
Am Ostermontag kommen wir hier zusammen. Gato, schön, dass du da bist. Braun gebrannt. Du warst, ich versuche es jetzt alles nochmal zu rekapitulieren. Du warst auf der Insel.
Ja, richtig. Und zwar nicht auf Mallorca, sondern auf den Malediven. Wir haben eben eineinhalb Minuten schon aufgenommen.
Also war nicht auch, so lange. Ist nicht auch der Sohn von Dennis Diekmeyer auf Mallorca?
Ja, also? Richtig. Ja, Damian Diekmeyer, ich habe bei Instagram gesehen.
Nee, Damian.
Dion. Völlig raus gerade.
Dion Diekmeyer. Damian ist der andere, über den wir gleich noch sprechen werden.
Ja, genau. Wir haben eben schon über gesprochen, dass wir Dion Diekmeyer verpflichten und dann kam zu Recht der Einwurf von Pia, was und nicht von dir, Muchel, was mit den Damian Van der Vaart ist.
Den Doppel-D-Sturm oder die Doppel-D Damian und Dion.
Ja. Die Zukunft des Hamburger Sportvereins.
Wer Kracher. Weil Costa ist ja dabei und schaut auf Spieler, die uns in der Zukunft weiterbringen. Und da wird, vielleicht sollte man da jetzt mal, ja,
vielleicht nicht und Damian. Vielleicht nicht ein Sumohoru für 2,5 oder 3,
sondern
ein Doppel-D.
Ein Doppel-D.
Dion Diekmeyer, Damian Van der Vaart. Heißt der Van der Vaart eigentlich?
Ja, ich glaube schon, der Van der Vaart, ja.
Ja, also ja, schon ein bisschen älter als sonst, Dion, ne?
Er spielt bei Ajax Amsterdam.
Sonst haben wir einen Mais in der Mannschaft.
Mais.
Ja. Aber nein,
ich glaube, er eigentlich noch in Hamburg? Ich weiß es gar nicht.
Das weiß ich auch nicht, aber ich meine ja.
Ah, das ist jetzt so.
Hat immer mal wieder neun, ne?
Ja, ja.
Der letzte war doch Kunst.
Kunst?
Kunst. Nee,
ach so, Händler,
oh Gott, nee. Das Fass will ich nicht aufmachen. Kunst. Kurator oder irgendwie sowas.
Genau. Okay. Ja, die wird auch nicht älter, ne? Ja, vielleicht sollte man deswegen auch in Damian investieren, weil das ein Typ ist, der einfach nicht älter wird.
Aber Raphael wird schon älter, finde ich. Ja. Also, wenn er nach seinem Vater kommt. Aber ich habe letztens irgendwie, jetzt gerade wurde mir wieder ein Video angezeigt, wie er nach wie vor wie ein junger Gott aufs Tor schießt. Es war ein Traum.
Mit der linken Klebe die Bälle
auch da. Gesehen?
Ja, habe ich auch gesehen. Irgendwo bei Instagram wurde das Reel angezeigt. Da hat er die Bälle versenkt. Ich weiß gar nicht, was macht er? Ist er Trainer oder?
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall TV-Experte.
TV-Experte, ja. Und gibt ab und zu mal kritische Kommentare an der Nationalmannschaft in den Niederlanden. Mhm. Ich weiß gar nicht, sind die Niederlande bei der WM dabei? Wahrscheinlich schon.
Ja,
das hätte man mitbekommen.
Ne? Nur Italien ist immer nicht dabei.
Nur Italien. Jetzt das dritte Mal in Folge, dass sie gesagt haben, nee, machen wir nicht.
Krass,
das, ja.
Dritte Mal in Folge, ist auch richtig heavy.
Das ist,
hatte ich auch nicht so auf dem Schirm.
Ich auch nicht, aber der zeigt so für mich so, dass dieser italienische Fußball oder dass das insgesamt, dass sie immer noch so von ihrer Vergangenheit leben und das Ganze, also für mich ist der italienische Fußball auch einfach nicht attraktiv.
Nee. Also 0-0, 0-1, 1-0.
Nee, nicht nur das, also ich fand früher war es wirklich, war italienischer Fußball viel angesagter und viel populärer. Da hat England, Spanien, Deutschland, die haben den allen den Rang abgelaufen.
Ja, die aber dann, Liga, und dann war die Inter Mailand, was hatten die damals, als AC Mailand gegen Inter Mailand gespielt hat, dann war dann so ein Seedorf und aber dann Nesta und die geilsten.
Dann bringe ich mal HSV-Bezug rein in diese Diskussion.
Warum?
Welcher Spieler hat mit drei verschiedenen Vereinen gegen Juventus Turin getroffen?
Erinnert? Ein HSV-Spieler gegen Juventus Turin.
Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen zu viel verraten, aber ja. Es ist ein HSV-Spieler auch gewesen, aber er hat ja mit drei verschiedenen Vereinen gegen Juventus getroffen.
Auch mit
einer
HSV.
Davon könnte, oder ja, weil es jetzt HSV-Bezug sein soll, war der HSV.
Wann mal gegen, wer waren Toni, Jeboa war es nicht?
Nee, es ist natürlich, man sucht natürlich nach den Leuten, die da gegen Juve getroffen haben. Also damals im legendären Champions League-Spiel. Und vielleicht ist man da auch richtig.
Ah, doch, ich weiß es. Ich weiß
ja,
es.
Weißt du
es? Aber ich erinnere mich wieder, weil das eine Quizfrage in einer WhatsApp-Gruppe war.
Okay.
Und es ist einer aus HSV Juve 4-4-Mannschaft. Der hat mit dem HSV,
Madawiki hat getroffen,
gegen Juve getroffen und dann hat er noch mit zwei anderen Vereinen gegen Juve gespielt und dort auch getroffen.
Scheiße, wer hat denn bei dem 4-4 noch getroffen?
Ich habe diese Frage jetzt auch so aus Panik reingeschoben. Ich gebe euch damit noch Zeit, indem ich ein bisschen rede, weil ich beim Spiel...
Keine Zeit geben, ich habe das Gefühl...
Weil ich beim Spiel...
Ich doch, klein.
Nein, du kennst das, ihr kennt die Lösung. Mir wurde gesagt, so Tino T., ein treuer Hörer, meinte so, hey Kai, ihr redet, habt so viel über die Nazio geredet, du redest immer, ihr sollt mal mehr über den HSV reden, und hat mich so kritisiert im Stadion während des Spiels. Ich habe gesagt, ich bin immer offen für Podcast-Kritik und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, ich will mehr HSV-Bezug, ich liebe den HSV, ich höre euch, um HSV-News zu bekommen und so weiter. Dann habe ich gesagt, fangt ihr hier an, über Italien zu reden, habe ich gesagt, komm, schnell HSV-Bezug rein, in Bezug auf die Kritik des Hörers. Und
Muchel hat also ich weiß, dass mal der Vicky ein Tor gemacht hat und hier Boa, das weiß ich. So, und dann kann ich mich daran erinnern, dass wir einen Elfmeter geschossen haben und damals war es Hans-Jörg Butt. Butt.
Genau.
Aber war es Butt?
Ja, Butt hat mit drei verschiedenen Vereinen. Leverkusen und HSV, stimmt. Ja.
Krass, und das als Torwart.
Ja.
Geil.
Gute Frage, oder?
Total. Ich hätte jetzt auf den vierten, ich hätte nicht auf Butt, wer war der vierte Torschütze?
Der Nico. Sowas wie Kovac oder so?
Kovac, Nico Kovac, ja.
Haben auch viele getippt, ja.
Ja. Und bei Juve war es Inzaghi, der hat auf jeden Fall getroffen.
Ja.
Und ich kann mich immer noch daran erinnern, an das Spiel in Turin, an die rote, Juventus Turin hat eine rote Karte bekommen, und zwar Zinedine Zidane mit einem Kopfstoß. Das war damals, Kopfstoß war wohl sein Ding, mit einer roten Karte. Aber ja, war mein erstes internationales Auswärtsspiel, erinnere ich mich sehr gut dran.
Ich finde, noch mehr HSV-Bezug ist, vielleicht ist der italienische Fußball nicht mehr attraktiv, aber ich habe das Gefühl, der dänische wird zumindest beim HSV immer attraktiver.
Ja?
Ja. Ja. Meinst du jetzt den Typen oder
den Typen.
Sein Spiel, sein Schuss?
Alles an ihm.
Der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom HSV,
meine Frau!
Die Erleichterung in Muchels Gesicht, dass er nicht mehr muss.
Das Intro, ja.
Das Gato-Back.
Ja, weil Pia, Kai, Muchel, ich, Gato, wir sind alle heute hier. Lass uns nicht nehmen, eine Folge aufzunehmen am Ostermontag. Haben wir, glaube ich, auch nicht oft gemacht, ne?
Nee, aber ich glaube, jeder hatte gerade Bock, von der Family zu flüchten, oder?
Jo. Ist willkommen
zögern, jo.
Ja, willkommen Abwechslung, definitiv.
Wann wollen wir aufnehmen? Ja, von...
Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich kann das irgendwie, kann ich das einrichten.
Lass uns gerne länger aufnehmen heute.
Ja. Hattet ihr schöne Ostern?
Richtig.
Ja, ich war noch, ich bin ja...
Wann hast du mich gelandet?
Ja, während des Spiels.
Man hat es gemerkt, irgendwann kam plötzlich WhatsApps von Gato rein.
Ich bin in Wien zwischengelandet und das war so in der zweiten Halbzeit. Und Fun Fact, ich bin mit einem Prominenten... war auf dem Weg von den Malediven nach Wien und von Wien nach Hamburg.
Okay, in welchem Grenz?
Clouseau.
Nee, so TV-Persönlichkeit.
Beckmann.
Nee, bisschen bekannter.
Von Torra.
Bisschen oberes Regal als Beckmann Kerner.
Oh. Hallo, kannst du mal meinen Chef bitte? Der ist sehr prominent.
Ja,
Kai Pflaume.
Nee, ich würde sogar sagen, noch einen drüber.
Noch einen drüber?
Alter.
Boah, von der Bekanntheit.
Von der Bekanntheit.
In Deutschland.
Und Thomas.
Gott. Stefan Raab.
Ja, in der Riege würde ich ihn ansiedeln.
Okay, aber wer ist, also...
Dieter Bohlen.
Ja.
Elton wollte ich gerade sagen.
Ich hatte, und zwar da kam, wir standen dann am Gate.
Ach stimmt, und klar, Malediven, Dieter Bohlen passt voll eigentlich.
Ja, ja, und Camp ich hatte seine Storys gesehen, hatte gesehen, dass er auch irgendwo auf den Malediven von den tausenden Hotels, die es irgendwo gibt. Und dann fiel ich zurück und dann sehe ich...
Du folgst ihm?
Ja, klar.
Also, wow. Wow.
Wow. Und dann hatte ich so gesehen, dann kam einer so mit Cappy, Sonnenbrille und so einer FFP2-Maske.
Sehr tiefe Falten, die er nicht zeigen wollte anscheinend.
Ja, und ich dachte schon so, boah, okay, krass, jetzt hier bitter, dass man irgendwie krank ist oder so. Und dann so nochmal hingeguckt und ich so, naja, oder? Also da kam auch so irgendwie aus dem Fahrstuhl so gefühlt, so aus der Lounge oder irgendwie so. Und dann dachte ich so, ja, okay, relativ, also ein bisschen gebeugterer Gang. Und dann so, ja, Moment mal, den kenne ich doch. Ja, Dieter Bohlen. Also ganz verstecken konnte er sich nicht hinter der FFP2 und dann hat sein Camp David T-Shirt getragen, ja, was natürlich
sehr auffällig.
Aber muss sagen, ich glaube, für die ganzen Promis ein Segen seit Corona, weil er wurde tatsächlich nicht erkannt. Du siehst ja so ein bisschen, also ob die Leute ihn erkennen oder nicht, so, also hat ihn jetzt auch keiner nach dem Foto gefragt, auch im Gate in Wien von Hamburg, wo zu 80% wahrscheinlich oder 50% Hamburger sind, wurde er nicht angesprochen und auch nicht richtig erkannt.
Und da bist du ja in der Business Class, wenn du vorne sitzt, da läuft ja jeder an dir vorbei.
Ja, und aber auch wenn du davor, also die haben doch davor kurz vom Boarding quasi sozusagen gewartet
Und da war jetzt nicht so ein Getuschel, so, ey, guck mal, das und da können wir ein Foto machen. So, also es ist echt, muss man sagen, ich glaube, da, also
er will die auch ein Tarnung, Foto mit Dieter Bohlen, ist die Frage.
Ja, aber die Tarnung war, also was heißt Tarnung so, ne? Ich meine, dann sind Camp David-Geschichte noch an, aber trotzdem irgendwie gut. Oder es interessiert
mich. Mit wem ist der eigentlich gerade zusammen?
Carina, verheiratet ja, ist er doch mit der.
Die haben geheiratet.
Aber doch schon lange.
Ach so, okay. Nee, so lange haben die gar nicht geheiratet.
Nee, nicht geheiratet, aber die sind ja schon lange ein
Paar. Ah, okay, guck mal.
Auf jeden Fall musste der jetzt pünktlich wieder nach Hamburg, glaube ich, weil die SDS geht in die neue Runde. Ich finde es unfassbar. Ich bin ja schon im TV zu Hause, würde ich behaupten. Ich wusste nicht, dass die Scheiße immer noch läuft, ehrlicherweise.
Krass, in wie vielen Jahren? Das
sind 26 oder so gefühlt. Boah. Nein, keine Ahnung, ja, aber so fühlt sich es an. Lange,
ja. Aber eine neue Kanone ist dabei, ne? Easy Glück, glaube ich, jetzt in der Jury.
HSV-Fan auch. Easy Glück.
Ja?
Die kommt aus einem Song.
Da wieder der HSV-Bezug. HSV-Bezug.
Die sehe ich nächste Woche Montag.
Ja, warum? Geht die mit dir campen?
Ja, nein. Die ist bei uns in der Talkshow.
Ah, okay. Ja. Easy, frag sie, ob sie HSV-Fan ist.
Ja, mache ich. Ich frage eigentlich jeden. Ich habe auch Olli Kahn gefragt, HSV oder St. Pauli. Und? Schlechte Antwort, sage ich nur.
Ja.
Es gefällt mir, diese feuchtfröhliche Ostermontag-Folge hier.
Also ich habe heute auch schon was getrunken. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
Eierlikör?
Nee. Ein Glas Sekt.
Eierlikör aus dem Glas oder aus so einem Becher, den man gleich mit essen kann?
Gab's beim HSV, um wieder HSV-Bezug hier reinzubringen. in der Loge wurde tatsächlich Eierlikör gereicht und aus so kleinen so Waffeln quasi mit einem Schokobezug. Und dann war starkes Zeug, muss man sagen.
Gibt ja auch HSV-Eierlikör, habe ich zu Hause.
Ja, habe ich auch, tatsächlich. Ja. So. Ich weiß nicht, ob der noch gut ist.
Ja, ich glaube mal.
Eierlikör läuft wahrscheinlich auch irgendwann ab. Ne?
Obwohl der, aber wenn der komplett zu ist, ich weiß nicht.
Ja, müsste ich mal schauen. Gibt es aber ja. Tatsächlich ist der Alkohol vom HSV echt lecker. Also es gibt auch den HSV-Gin und ich finde, der ist echt richtig lecker.
Können wir ja nächste Woche Montag alles mal mitbringen.
Haben wir nicht noch so eine Flasche irgendwo hier rumstehen? Ja, ich glaube, irgendjemand hat uns hier doch mitgebracht.
Ja.
Erik Huber, ne?
Ja.
Ich glaube, als kleines Geschenk hat er uns die, oder hat er uns die noch liefern lassen oder so.
Der weiß, was den Jungs gefällt.
Weil er ohne was kam. Mhm. Und wir meinten, wir kommen nicht mit leeren Händen.
Ja. Ihr habt ihm Kondome geschenkt.
Ja.
Meine Güte.
Haben die noch dem HSV Dildo geschenkt? Nee, ne?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
Nur Kondome, oder?
Könnt mir mal zukommen lassen.
Kai, ist HSV-Bezug?
Ist HSV-Bezug. Also. Grüße gehen raus an Tino T., der mich da echt fertig gemacht hat.
Wieso?
Er hat mich kritisiert. Er hat einfach die ganze Zeit gesagt, hey, ihr müsst mehr HSV-Bezug machen. Ihr habt so viel über die Nazio gesprochen. Das ist ein HSV-Podcast.
Das ist bestimmt das, was er damit meinte. Mehr über HSV-Dildos sprechen.
Ja. Ja, so einfach so.
Also ich finde es aber vollkommen okay, wenn man mal so ein bisschen abschweift. Also wir werden ja noch heute auf jeden Fall auf den HSV kommen, oder sind wir ja zwischenzeitlich immer schon. Und damit wir chronologisch sind, Gato, und nicht wie die letzten Folgen, wo du nicht dabei warst, hier völlig abschweifen und von Eierlikör, Damien, Downs. Ich habe es mir angehört und ich wollte immer so am liebsten was sagen dazu, was hier irgendwie so, als es dann über die Streamer ging. Wer
ach
ist,
ja, genau. Ja,
wer du kannst sie wahrscheinlich
alle. Trimax.
Und ich so, brannt es auf der Zunge und irgendwie ein, zwei andere Themen, die
immer gefallen sind. Gato so am Strand von den Malediven so richtig ausgeflippt mit seinen Kopfhörern im Ohr. Das ist doch Trimax, Mann!
Aber du verfolgst ja diese Streamer, oder du bist ja sowieso.
Bisschen, ja.
In diesem ganzen C-Promi und Promis unter Palmen und so, das ist ja so dein
Metier. Promis unter Palmen.
Ja, seit das Kind da ist nicht mehr so richtig.
Okay.
Mega, aber immer noch ein bisschen, ja.
Okay, aber was sagst du denn zu dieser Streamer-Trimax-Sache?
Ich, Reichweite, ne? Also, wenn ich jetzt beim HSV gesessen hätte und hätte mir jetzt überlegt, also machen wir das jetzt irgendwie mit unserem mit zwei HSV-Bloggern, die irgendwie, weiß nicht, 10.000 Euro Reichweite haben, oder machen wir das mit Trimax, der einer der größten YouTube- oder Twitch- Stars in Deutschland ist, der immerhin auch irgendwie, ich sag es mal, ein bisschen HSV-Fan ist, dann dann würde ich kurz abwägen und sagen, naja, dann machen wir es vielleicht mit Trimax irgendwie und dann, es ist natürlich, also.
Aber würdest du alles für Reichweite machen? Also würdest du natürlich für die Reichweite nehmen?
Nee, null, aber wenn das jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe mir das auch gar nicht so richtig angeschaut, was das jetzt genau war, aber wenn das ein bisschen passt und der irgendwie einen minimalen HSV-Bezug hat und jetzt auch irgendwie jetzt nicht ein okay cooler Typ ist, ne, nicht wo man sagt, so, ey, das geht jetzt gar nicht so, dann hätte ich gesagt, okay, dann würde ich sagen, okay, dann machen wir mit unseren HSV. Ich finde das trotzdem, aber muss ich in der Landsbericht tendenziell teilweise die HSV-Influencer, so die Bubble, manchmal dann doch irgendwie ein bisschen zu wenig, ja, was das mitgenommen wird oder irgendwie so, dass man vielleicht mal ein, zwei Aktionen für die halt auch irgendwie macht oder gemeinsam oder irgendwas.
Ah, ich glaube, das macht so. Man.
Ja,
ich glaube aus deren Sicht immer zu wenig, aber ich glaube, wie du es gerade sagst, in Sachen Reichweite und so, ich glaube, da dürfen sie sich meiner Meinung nach nicht beklagen.
Ein bisschen, also auch wenn ich jetzt auch aus HSV-Sicht, ein bisschen macht man das ja auch, um vielleicht Leute, die nicht so viel was mit HSV im Hut haben, auch als Fans zu gewinnen. Und
genau, du hast natürlich als HSV-Influencer hast du eine Zielgruppe, die der HSV genau, eh schon hat.
Die hast du schon gewonnen und das ist nice to have. Natürlich ist es irgendwie cool, wenn die das machen dürften, aber du willst ja auch irgendwie dann national halt was irgendwie bewegen, dann noch mehr Leute zum HSV holen oder sowas und vielleicht, dass da mal jemand sagt, oh, durch Trimax bin ich zum HSV gekommen oder das war einer von das i-Tüpfelchen von, davor habe ich schon viermal vom HSV gehört, von meinem guten Homie und jetzt Trimax, aha, auch, okay, gut, jetzt gehe ich dann, guck ich mal ein HSV-Spiel an.
Und durch wen viele zum HSV gekommen sind und auch viele auch durch den viele beim HSV geblieben sind, den viele auf dem Trikot haben und der am Samstag wieder in der Startaufstellung gestanden hat, war Bobby Wood, nein, Glatze. Und damit kommen wir schon mal zur Aufstellung am Samstag gegen den FC Augsburg.
Mit der Nummer 1.
Heuer Fernandes.
Sehr gut, Muchel, danke, ja, dass du mich nicht hast hängen lassen.
Ja, aber die größte Überraschung war ja in der Tat Bobby Glatze, ne?
Ja, auf jeden Fall. So, ja.
Und gefordert von vielen Fans, vielleicht auch von unserem Podcast.
Man muss auch sagen, dass er das A in der Pressekonferenz schon ein bisschen geleakt hat und gesagt hat, ja, die Chancen stehen gut. Also da war er sehr...
Aber glaubt ihr, dass Merlin eingeknickt ist vor den ganzen Meinungen? Und, also ich glaube,
es war eine taktische Entscheidung.
Okay. Ich glaube, wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt ja nicht live gesehen, aber ich könnte mir denken, als er dann die Pressekonferenz, als Bobby Glatz dieses Interview gegeben hat, musste ihn erstmal, ich sag's mal, dieses Auskadern degradieren so ein bisschen, um auch zu zeigen, ey, guck mal, so, wir haben hier gewisse Regeln und wenn du jetzt nicht mit dabei bist, dann erstmal Pause. Und dann fand wahrscheinlich irgendwie ein Gespräch statt und dann ist so, ey, okay, so, du hast natürlich trotzdem immer noch die Chance, also hast du Bock, dann gib jetzt richtig Gas und oder weiß nicht, du bist weiterhin ausgekadert so und wenn du richtig Gas gibst, dann wahrscheinlich hat er dann auch wirklich vielleicht mal ein, zwei, drei Wochen jetzt richtig Gas oder ein, zwei Wochen richtig Gas gegeben und dann ist natürlich auch so ein bisschen so dann super also dankbar.
Man hat sich ausgesprochen.
Ausgesprochen, ja, denke ich auch und dann ist es ja super dankbar als Trainer, weil du hast einen Glatzel, der ultra brennt und der will es dann ja allen beweisen und kriegt die Chance.
Der auch zwei Wochen Zeit hatte, sich zu zeigen durch die Länderspielpause.
Ja, also ich glaube schon, dass das dann dementsprechend, also ich dachte ich so, ah ja, gut.
Naja, plus aber der Plan mit Downs ist ja nicht unbedingt aufgegangen und da muss man ja irgendwann mal gucken nach auch Alternativen das, ja, und ich glaube schon, dass ein Glatzel sich dann auf jeden Fall auch wieder zeigt.
Trotzdem ist die Sache, wo ich mir nicht 100% sicher bin, wären Otto Stange und Damien Downs nicht auch mit den Ländern und Nationalmannschaften unterwegs gewesen und hätten da nicht lange Reisen gehabt, weiß ich nicht, ob Glatzel dann auch von Beginn an gespielt hätte, ob es da einfach eine Entscheidung auch dafür da war, dass sie nicht ganz so fit waren.
Kann sein.
Ja, wobei ich Otto tatsächlich auch noch nicht in der Startelf sehe.
Nee, aber zumindest hätte man, wenn Damien Downs nicht so fit ist oder so die Strapazen so an ihm nagen, dass man dann vielleicht auch überlegen hätte können. Ich meine, Otto Stange, Damien Downs hat getroffen bei der Nationalmannschaft.
Wir haben noch Witze drüber gemacht.
Otto Stange auch getroffen. Ja.
Hat er nicht sogar zweimal?
Vuskovic getroffen. Also unsere Nationalspieler waren schon sehr, sehr trefffreudig in der Nationalmannschaft. Also das muss man schon sagen.
Ja.
Trotzdem, wenn wir jetzt schon über die Aufstellung gesprochen haben, gab es dann noch die Überraschung, oder was heißt Überraschung? Remberg gelb gesperrt. Dafür ist dann, ja, wer ist dafür eigentlich reingerutscht? Eigentlich hat Lokonga die Position übernommen, den man ja eigentlich gar nicht aus der Startaufstellung rausnehmen möchte, aber eben, wenn alle fit sind, eben doch in der Situation ist.
In der Luxussituation
ist. Eher in der Luxussituation dann. Und dann eben auch ein bisschen taktisch eben schauen kann. Ich muss trotzdem sagen, dass Remberg nicht da war, hat man gemerkt, das ganze Spiel über. Ich finde, es waren ganz schöne Lücken im Mittelfeld. Und das merkt man dann schon, wenn Remberg ist so ein Typ wie Meffert, weißt du, der nicht immer so krass aufgefallen ist, aber unheimlich viel macht und er fällt dann auf, wenn er nicht da ist.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde, dass nicht nur aufgefallen ist, dass wir Lücken hatten, sondern ich fand die erste Halbzeit oder auch den Start vor allen Dingen sehr schlecht und fand, dass die ganze Mannschaft überhaupt wenig flexibel lauffreudig war. Das heißt, Lauffreudigkeit muss man nicht auf Krampf haben, ja, also man muss jetzt nicht in Räume laufen, alibimäßig, es gibt ja ganz viele Alibi-Laufwege, aber ich finde, und auch Sicherheit möchte man manchmal vielleicht auch Fehlervermeidung betreiben und besonders eng in seinem Raum stehen oder sich nicht weit weg bewegen, aber hier war es so, dass ich es total negativ ausgelegt habe. Die Mannschaft stand total statisch und ich finde, es wirkte dann zu passiv, fast schläfrig. Und ich finde, man hatte das Gefühl, wann trifft Augsburg? Und die waren uns überlegen und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und da dachte ich auch in dem Moment eben, Remberg fehlt mir ein bisschen, weil der da vielleicht nicht so lauffaul gewesen wäre oder ein bisschen mutiger oder mal ein paar Bälle abgeholt hätte und verteilt hätte. Also das hat am Anfang nicht funktioniert. Haben wir eigentlich aufgeklärt, ob er in der, auf der Nord stand?
Ja, wo war Remberg? Er stand nicht auf der Nord. Das sah so aus, weil er quasi als einziger von den Spielern stand und man hinten die Tribüne gesehen hat. Und da standen, glaube ich, auch gerade in dem Moment alle. Aber
ich dachte, er ist direkt auf die Tribüne gegangen. Ja? Wurde auf die Tribüne gebracht.
Also er war ja auf jeden Fall vorher beim Volksparkett, dann kann es natürlich sein. Also in der zweiten Halbzeit, vielleicht stand er auch in der ersten Halbzeit ganz vorne auf der Nord. Es sah einmal aus einer TV-Kamera-Perspektive so aus, deswegen hatte ich ja dann auch direkt geschrieben, aber zweite Halbzeit saß er auf jeden Fall mit den anderen Jungs auf der Bank.
Ich meine, dass er hoch. Ich habe ein Video aber ich gesehen, wie er da irgendwie hin eskortiert worden ist.
Ich muss trotzdem nochmal auf deine Lauffaulheit kommen, die du gerade angesprochen hast. Und Chris hat uns dazu geschrieben, hat uns frohe Ostern gewünscht, frohe Ostern zurück. Und er hat gefragt, könnt ihr bitte mal einmal darüber reden, dass wir einfach zu wenig laufen. Er schreibt, das klingt erstmal plakativ, ist aber nicht so gemeint. Denn Laufen um des Laufens willen. Bei den letzten zwei Siegen hatten wir 116 Kilometer gegen Union und 119 Kilometer gegen Wolfsburg. Bei den anderen Spielen sind wir meist 103 bis 110 Kilometer gelaufen, also deutlich weniger. Warum findet Chris das so wichtig? Wir bekommen kaum noch zweite Bälle. Viele 50-50 Bälle gehen zum Gegner. Das hängt auch mit der Laufbereitschaft zusammen, um überhaupt die Chance zu bekommen, den Ball zu erobern. Und dann wiederum den Gegner mehr zu stressen, schreibt er. Ist das wirklich von Capaldo vielleicht abhängig, fragt er. Denn der steht wie kein Zweiter dafür. Und das könnte ein Grund sein, oder was könnte der Grund sonst sein, warum wir in der weniger laufen als in der Hinserie? Weil wir jetzt in der Rückserie deutlich weniger gelaufen sind als in der Hinserie.
Also genau, ich bin ja jetzt nun wirklich ganz oft immer auf diese Laufstatistik eingegangen und wir sind wirklich in 80-90% der Spiele laufen wir ja weniger als der Gegner. Ich würde sagen, das liegt nur zum zweitwichtigsten Teil an Spielern wie Capaldo und Remberg. Das liegt hauptsächlich am Polzin, der da einfach eine klare taktische Marschroute hat, dass wir sicherer, kompakter, defensiver, vor allen Dingen in der ersten in der Hinrunde stehen wollten. Wir eben eng beieinander standen und uns eben nicht rauslocken lassen haben. So. Und das haben wir jetzt aber zum Teil geändert. Und ich muss sagen, immer wenn wir es geändert hatten und den Gegner dann auch so ein bisschen verwirrt haben, das kann natürlich auch im Überraschungseffekt liegen, hat es auch sehr gut funktioniert. Und natürlich ist das immer ein willkommener Grund, da, wenn man sagt, ja, wir haben verloren, ja, wir sind auch wenig gelaufen. So, das korreliert nicht immer. Aber ich finde schon, ich sehe es dann auch ein bisschen anders als Merlin, ich finde schon, dass wenn du einfach nicht komplette Alibi-Laufwege machst, aber du stellst den Gegner ja immer wieder vor eine Aufgabe, auch wenn du den Ball nicht bekommst, dein Mitspieler, wenn der Mann orientiert spielt und nicht komplett im Raum steht. Also wenn der Gegner nur im Raum steht, dann kannst du so viel laufen, wie du willst. Der Gegner läuft ja nicht mit, der bleibt ja im Raum stehen. Aber es gibt ja auch genug Gegner, die mannorientiert stehen und die ziehst du dann mit, machst die nervös, weil du eine Überzahl in bestimmten Räumen schaffst und so weiter. Und dann wünsche ich mir da schon, dass der HSV einfach, um den Gegner mal vor Herausforderungen zu stellen, um mal Chaos zu verursachen, um einfach mal kreativ neue Situationen zu erzwingen, sich ein bisschen mehr bewegen würde. Und jetzt gegen Augsburg hat man eben gesehen, was passiert, wenn wir nur passiv im Raum stehen, dann kommst du da nicht raus, der Gegner fühlt sich sicher und du gibst das Spiel aus den Händen. Und so fühlt sich das dann auch an.
Chris schreibt ja, dass wir in der Rückrunde jetzt weniger laufen als in der Hinrunde. Und du sagst ja auch gerade, dass das eine klare Anweisung von Polzin ist. Trotzdem, und in den letzten Wochen ist ja natürlich die Kritik an Polzin auch deutlich lauter geworden. Wir haben ja im Podcast auch darüber gesprochen. Ich habe dazu aber eine spannende Statistik gefunden und die möchte ich hier einmal mit euch teilen. Sie ist bei Twitter, oder mittlerweile heißt es ja X, gepostet worden. Und zwar hat nur in der Rückrunde haben wir 15 Punkte bisher geholt, das heißt 1,36 Punkte pro Spiel. Wir haben 15-13 Tore, das heißt plus 2. Wir haben nur 2 Niederlagen bisher. Wir haben die 9. beste Offensive der Liga, muss man sich auch mal reinziehen. Mhm. Also wir sprechen immer noch als Aufsteiger aus der zweiten Liga in die erste Liga. Wir haben die wenigsten Gegentore der Liga, in Klammern geteilt, und sind in der Rückrunde Platz 9.
Ja, und das sind natürlich ganz klare Argumente für Merlin, warum genau diese kompakte, sich nicht rauslocken lassen Taktik richtig ist. Ja, also da gibt ihm ja der Erfolg recht. Also es ist immer sehr ein schmaler Grat. Hätten wir jetzt gegen Augsburg verloren, wären wieder alle sehr nervös geworden. Alles wäre falsch und alles wäre schlecht und man muss jeden Stein umdrehen. Hätten wir jetzt gegen Augsburg gewonnen, wäre das so die sensationell. Also Stübi hat ja auch eröffnet mit den Worten, vor einem Jahr haben wir hier gegen Braunschweig um den Aufstieg in die erste Liga gebankt und jetzt am 28. Spieltag können wir hier den Sack gegen Augsburg zu Hause super frühzeitig schon zumachen und höchstwahrscheinlich mit 33 Punkten den Verbleib in der ersten Bundesliga.
34, glaube ich. Also wenn wir gewonnen hätten, hätten wir, glaube ich, oder?
33, glaube ich,
33.
Gehabt. 33 Punkten so gut wie sicher machen. So. Ich glaube, dass Merlin da schon einen Riesenanteil eben mit seiner taktischen Marschroute hat, die er speziell für die erste Liga angepasst hat. Ja, also komplett anders als in der zweiten Liga, dass wir so da so gut dastehen, wie wir dastehen. So als Aufsteiger muss man jetzt auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, haben wir bisher eine extrem gute, das hat ja jeder unterschrieben
und,
bisher.
Und wir, bis auf Ausnahme gegen Bayern im Hinspiel am zweiten, dritten Spieltag, keine Ahnung.
Übrigens auch gegen Augsburg, wo wir waren, da war es auch super, ja, eine Katastrophe, wo wir auswärts waren.
Ja, aber wir haben nie, es waren immer enge Matches, bis auf Bayern. Und wir haben nie so, also wir sind immer dran, wir sind immer in Schlagweite. Und im Volkspark sowieso und auswärts kommen wir auch langsam so ein bisschen mehr in Tritt. Und das, finde ich, ist halt auch so durch dieses Kompakte, wir sind dann auch so ein bisschen eklig zu bespielen. Und es ist nie, dass man irgendwann in der 60. Minute sagt, oh shit, ey, das Spiel haben wir jetzt ziemlich schon verloren. Wir liegen jetzt schon 2-0 hinten und zu 95% kassieren wir eher das 3-0, als dass wir jetzt irgendwie noch. Und das ist halt schon, finde ich, sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich auch nicht mehr so viel Angst vom Abstieg, weil man irgendwie das Gefühl hat, auch wenn das Restprogramm jetzt eher gegen vielleicht ein bisschen Besseres, gegen Schlechtere geht, es geht trotzdem immer was. Das ist nicht so, dass man sagt, so, oh nee, Frankfurt geht gar nichts, Leverkusen geht gar nichts, Stuttgart geht gar nichts. Das sind alles schwere Gegner, aber es ist trotzdem so, unentschieden kannst du immer holen.
Und jetzt glaube ich, der HSV statistisch ja jetzt auch wirklich, also außer jetzt gegen Dortmund, da haben wir es jetzt ganz anders erlebt, aber hinten raus nochmal irgendwelche Energien freisetzt, dass sie das oft schaffen, auch wenn sie nicht gut ins Spiel reinkommen, dann nochmal richtig aufzudrehen, so wie es ja jetzt auch am Wochenende wieder war. Und das ist natürlich, spricht auch für den Spirit der Mannschaft, finde ich.
Total, und ich glaube auch, dass dieser eine Punkt nicht unterschätzt werden darf. Ja, das ist trotzdem auch
in Unterzahl.
Ich glaube, mit Siegchancen sogar noch. Ich glaube, das ist ein extrem wertvoller Punkt, auch wenn sich jetzt jeder 3 Punkte gewünscht hätte. Ich glaube, hätten wir uns da auch wieder rauslocken lassen zu früh, hätte es vielleicht beim 0-2 hätten wir das Spiel abgegeben gehabt. Das hätten wir nicht mehr aufgeholt. Und deswegen glaube ich, war diese Geduld und diese defensive Stabilität, die manchmal sehr passiv aussieht, doch am Ende wieder hat sie dazu geführt, dass wir immer noch einen extrem wichtigen Punkt mitgenommen haben.
Und eine super Statistik ist auch, wir sind in dieser Saison, in diesem Saisonverlauf bereits 18 Mal ins Hintertreffen geraten. Jetzt ja gegen Augsburg auch. Mhm. Wir sind wieder 0-1 Rückstand geraten, haben aber in 7 Spielen davon bereits, oder in 7 Spielen sind wir dann trotzdem nicht als Verlierer vom Platz gegangen. Und das, finde ich, ist auch eine Moral, die wirklich, wirklich super ist, dass die Mannschaft sich da nicht aufgibt, wenn man zurück in Rückstand gerät, sondern dann weiter nach vorne und eben das, ja.
Und eine Sache gibt
es. Und nur Bayern und Freiburg und der SFC Köln ist das, also sind da quasi noch besser als wir.
Ja.
Eine Sache gibt es, die Fans ja auch immer gefordert haben und wo sie Recht behalten sollten. Und das war ja immer der Wunsch, Vieira nicht so frühzeitig auszuwechseln. Und das hat man eben in diesem Spiel nicht gemacht. Und ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, wie wichtig es ist, diesen Spieler noch, egal ob in Unterzahl und auch egal wie defensiv gut er mitarbeitet, er ist einfach immer wieder für die entscheidende Situation da. Also er hat ja fast einen Elfmeter dann noch rausgeholt. Er kann die tödlichen Pässe spielen, er kann den Ball sichern. Das war einfach ein Segen, dass er diesmal nicht zu früh ausgewechselt wurde.
Wobei man ihn, finde ich, Mitte des Spiels fast nicht gesehen hat. Also da hatte er recht wenig Aktion, aber dann ist er auch nochmal richtig, hat er nochmal hochgefahren, muss man sagen.
Gut aufgedreht.
Ja. Ja, aber was mit Capaldo jetzt eigentlich los ist, also beziehungsweise wann er wiederkommt, ich hatte gedacht, dass er vor 2 Wochen hieß es ja schon, dass es ganz gut aussah und dann kamen irgendwie die Schmerzen, glaube ich, zurück.
Dann sollte zum Bauchmuskelspezialisten.
Ja.
Hätte mal direkt ab Tag 1 ja, vielleicht wirklich. Zum Bauchmuskelspezialisten gesollt. Was soll das?
Manchmal kommen die Symptome halt später.
Nein.
Ja. Aber ja, also ich glaube, er könnte unheimlich wichtig werden noch ja, für den Saisonendsport jetzt. Auch, ja. Und dann lieber nichts überstürzen. Und jetzt gerade mit der roten Karte von Muheim, über die wir gleich noch sprechen, glaube ich, könnte das noch ein ganz wichtiger Call werden in den nächsten Spielen.
Aber also, wir haben wir haben das erste Mal Grünbeck auf dem Platz gesehen.
Ja, du hattest es ja vorhin schon angeteasert.
Ich hatte es schon angeteasert, ja. Weil er mir extrem gut gefallen hat, einfach.
Nach Remberg, jetzt Grünberg, oder?
Was sagst du zu Albert?
So schlimm ist es noch nicht. Remberg immer noch auf die Eins. Aber okay. Dafür, dass das sein erstes Spiel findet, das ist ja witzig. Also wir haben den jetzt seit Winter und keiner konnte so richtig was damit anfangen, weil keiner so richtig wusste, wen haben wir uns da eigentlich ins Haus geholt, so ungefähr.
Also mein Sohn, der wirklich den Kicker und den HSV-Mannschaft und alles studiert, der kann dir jede Statistik sagen und weißt du, Kindergehirn, da bleibt alles noch kleben. Ne? So, Grünberg wird eingewechselt und er...
Wer ist der denn?
Wer ist der denn nochmal? Und ich dachte so, wow, das... Ja, so, aber
um die Hörer kurz abzuholen, also Marktwert 5 Millionen, 24 Jahre alt, es gibt anscheinend eine Kaufoption, verbessert mich sonst gerne, und also er scheint ein hochtalentierter Junge zu sein. Ich muss fairerweise sagen, ich habe ihn auch nicht erkannt, aber nicht am Spielfeld, ich habe ihn unter der Woche beim Familientag von Volvo Kröll gesehen und er stand da an irgendeiner Playstation im HSV-Stadion und hat gezockt und ich dachte so, ist das nicht ein Spieler, und wollte so ein Autogramm für meinen Sohn holen und dann drehte er sich um und gab auch Autogramme und ich so, hä? Welcher Spieler ist denn das überhaupt? Und dann, weil die dann auch noch jünger nochmal aussehen, ne? 24 Jahre und aber dann kam er endlich, hat er sich mal warm gelaufen und vor allen Dingen warm geschossen, oder?
Ja. Ähnliche Story hatten wir mal bei der, wie heißt das immer noch hier?
Küchenschlacht.
Küchenparty. Hattest du mal erzählt, ne?
Ja, aber ich weiß nicht mehr genau,
wie wir haben. Da kam einer, ein HSV-Verantwortlicher, auf uns zu im Trainingsanzug und meinte, hey, also wir waren mit Abschlag da, hey, vielen Dank und ich höre immer Abschlag auch auf dem Weg zum Stadion und so und vielen, vielen Dank und auch mein Sohn findet er schon ganz cool und so. Ich so, okay, ja, Mensch, danke, einen kurzen Smalltalk gehalten und dann geht er weg und wir schauen uns an und sagen so, hey, sag mal, wer war denn das? Ich sage, ja, keine Ahnung. Ich sage, ich weiß es nicht. Ich auf hsv.de gegangen, den Kader durchgeforstet, nicht gefunden, wer das war. Und dann ist, oder war das jemand vom Trainerstaff, also vom Staff oder so, ne? Geguckt, war das unser Trainer? Hannes Wolf. Wir haben ihn nicht erkannt.
Krass. Der
war auch noch nicht so lange da.
Bei Hannes Wolf kann man es aber ein bisschen verstehen. Der ist so.
Ja, der sah auch noch derbe jung, ne? Aber auch ein super Trainer, ne? Also der, eigentlich sehr schade, dass das bei uns nicht geklappt hat. Der ist so ein richtiges Talent so. Ich weiß gar nicht, was der aktuell macht. Ist aber, also zumindest, was so technisch und Taktik und so, soll er ein absolutes Brain sein. Ich glaube, dass er beim DFB
eher war. Ja, war ich auch. Auf jeden Fall danach.
Jugendnachwuchs.
Co, bla bla bla.
Irgendwie sowas.
Na. Die U20-Auswahlmannschaft des Deutschen Fußballbundes.
Na, okay. Ja.
Trainiert er.
Aber nochmal ganz kurz zurück.
Ich glaube, aber er hat auch trotzdem noch irgendwas für den Nachwuchs in Deutschland gemacht. Also für wie Nachwuchskonzept für den DFB oder DFB. Irgendwie sowas hat er nochmal gemacht. Aber ja, Hannes Wolf.
Also, aber trotzdem nochmal zurück, wir kriegen die rote Karte von Muheim und ich finde, was die Mannschaft dann, also ich finde, wie gesagt, bis dahin oder gerade die erste Halbzeit super schlecht, da geht der Plan leider, finde ich, nicht so auf und dann aber finde ich...
Also super schlecht würde ich nicht unterstreichen, aber sie war zumindest schlechter als die zweite Halbzeit, ja.
Ja, und dann muss ich aber sagen, finde ich, mega Lob, was dann ab der roten Karte die Mannschaft geschafft hat, übrigens nicht nur die Mannschaft, sondern eben auch durch die beiden Einwechslungen, die dann 2 bis 3 Minuten nach der roten Karte als Korrektur von Polzin gefolgt sind. Zu 10 so eine Leistung nochmal. Den Sieg eher, der Sieg war dann eher näher beim HSV als bei Augsburg.
Definitiv.
Da habe ich größten Respekt vor. Das ist mutig, clever gewechselt und einfach griffig mit Qualität runtergespielt gegen 11 Augsburger.
Also Goscheleischwili, finde ich, war auf jeden Fall eine Belebung dann, hat das gut gemacht auf seiner Seite, hat ordentlich Dampf gemacht, auch wenn, ich bin ja kein Fan davon, immer die Arme nach oben zu reißen und das Publikum zu pushen,
was mittlerweile,
nicht nur er, sondern Vieira hat das noch gemacht und wer war es noch? Ein dritter Spieler hat es auch noch gemacht, wo ich dachte so, oh, come on, jetzt reicht's
auch. Ich finde, für mich ist das immer noch der Inbegriff von Reis. Das hat Reis wirklich in jedem Spiel gemacht.
So, ich finde es aber gut. Also ich bin, wenn die es brauchen, und Kotschler, der ist ja immer direkt auf 110%.
Ja.
Und er macht wirklich jedes Spiel. Auch wenn er irgendwie in der 80. reinkommt, ist in der 83. macht das Ding. Aber es ist okay.
Besser. Trotzdem, vor der roten Karte haben wir ja noch das Tor gemacht von Königsdörfer nach Vorlage von Glatzel. Ich muss sagen, Glatzel, wenn man jetzt ihn über das Spiel hinweg gesehen hat, ich finde, er hat viele Sachen echt besser gemacht als Downs. Gerade was so das Ball festmachen, den Ball verteilen. Aber man hat auch ganz klar gesehen, wo seine Schwäche sind. Und das ist eben dieses Anlaufen und eben auch die Geschwindigkeit. Ja. Er ist extrem langsam. Mhm. Und das ist, und da kann ich dann auch in gewisser Weise, wenn du dich im Training hängen lässt und dann eben das jetzt siehst, dann verstehe ich auch eine Aufstellung von Polzin. Klar, am Ende des Tages werden Stürmer mit ihren Toren gemessen und ist das ihr Pfand. Aber ja, also du merkst einfach, das ist. Das wird bei ihm nichts mehr werden, dass er unser Nummer 1 Stürmer wird. Nee,
bei den Fans war es allerdings bei der Aufstellung, weil als Robert Glatzel von den Fans gerufen wurde, fand ich schon deutlich lauter als bei allen anderen Spielern. Das war schon bemerkenswert.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem hat man am Fernseher auch gesehen, wie so die Hälfte der Leute immer noch Fußballgott hinterher gebrüllt hat. Ich war so, naja gut, das war die Kirche im Dorf, aber ja.
Aber um bei Glatzel eben kurz zu bleiben, er war ja am Sonntag war bei Holstein Kiel gegen Preußen Münster und war dort mit Jonas Bold auf der Tribüne und haben sich dort seinen alten Coach Tim Walter und Jule Hübner sich
leider angeschaut. Unentschieden endet es leider. Ne? Ich habe Tim Walter auch die Daumen gedrückt. Er brauchte diese Punkte unbedingt.
Gerade gegen Preußen Münster, die ganz unten stehen. Ja,
aber immerhin 0-0. Also er hält immerhin die Defensive.
Wie steht es denn da? Sind die Relegationen?
Die sind auf dem Relegationsplatz, glaube ich. Sind auf dem 16. Nee, zweite Liga ist ja dann 18. Platz oder was. Zumindest sind sie unten drin noch. Tim Walter,
16.
Einer der beliebtesten HSV-Trainer, die wir je hatten. Ne?
Ja,
Kollege Meffo auch besucht wahrscheinlich.
Sind ja einige, die dann da sind. Es ist immer noch diese alte Connection und Tim Walter wurde danach auch gefragt, ob er sich vorstellen konnte, dass Bobby zu Kiel wechselt in der Sommerpause, weil ja beim HSV alle Anzeichen darauf stehen, dass er im Sommer uns verlassen wird.
Ja. Er hat noch ein Jahr weiter Vertrag, ne? Also man würde jetzt noch irgendwie sich das zumindest das Gehalt sparen, irgendwie, wenn man ihn jetzt.
Und was hat er gesagt darauf?
Er hat gesagt, also man ist immer in Kontakt mit seinen alten Spielern und sie haben immer guten Kontakt, aber er wüsste jetzt nicht, ob Kiel sich so ein Gehalt von Glatze leisten könnte.
Ich glaube, ich habe auch gerade eben überlegt, wo er hinwechseln könnte. Und ich dachte erst dachte ich so, naja, so ein Hertha, wenn die nicht hochgehen, dann dachte ich aber, ob er sich da durchsetzt, dann wahrscheinlich ein Regal unter ist eher dann so Düsseldorf oder so, die dann vielleicht immer eine Marke mehr zahlen als Kiel, aber oder so ein Bielefeld, Bochum, Nürnberg.
Ja, so Nürnberg, ja, irgendwie so ist in die Richtung. Aber also, you never know. Vielleicht sagt er sich auch, ich würde hier nochmal Gehaltseinbußen in Kauf nehmen.
Hauptsache spielen, ne?
Spielen. Ja. Und ich glaube, bei Tim Walter, das hat funktioniert. Ja. Mit Meffo, das ist ja so auch die Riege.
Naja, und also, er kann in Hamburg
wohnen bleiben, genau. Ja,
so mehr oder weniger.
Mit seiner Familie, die ja doch, er hat ja, ich weiß gar nicht, zwei Töchter, genau. Also die sind ja hier schon verwurzelt, recht lange in Hamburg. Ja, voll. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass Kiel da eine Option für ihn wäre.
Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube, wenn wir schon dabei sind, dass tatsächlich unser Kader, wir haben es ja dieses Mal am Anfang der Saison gesagt, oh, alle neu und so. Ich glaube, das wird jetzt wieder so sein. Ich glaube, wir starten dann wieder in der Saison, wo wir uns denken, boah, ganz schön viele Abgänge.
Es wird wieder ein Kaderumbruch geben. Ich meine, wir haben viele, viele Leihspieler. Wir haben einige, die es nicht gepackt haben jetzt, die von den Leihspielern verdrängt worden sind. Die Frage ist, wen wir von den Leihspielern behalten können, was gehaltsmäßig und auch kohletechnisch da ist. Wenn man Erik Huber Glauben schenken darf, dann ist dort Geld vorhanden und man hat auch in der Winterpause weniger ausgegeben, als man hätte ausgeben können. Also man wirtschaftet da sehr, sehr, sehr gut. Also vielleicht sind die Chancen schon da, den einen oder anderen Spieler. Und ich könnte mir schon vorstellen, so ein Vieira, dass du den auf jeden Fall die 20 Millionen gedrückt bekommst und dass du dich bei dem vielleicht mit so 10 bis 12 Millionen irgendwie einigen könntest. Und das ist für einen Spieler in dieser Klasse, finde ich, ist das ein absolut gerechtfertigter Wert heutzutage, muss man dazu sagen, wo man dann schon überlegen sollte, wenn man in der ersten Liga bleibt und dort auch weiterhin bleiben möchte, dann musst du halt in diesem Regal auch,
Ich muss jetzt mal zwei Katzen aus dem Sack lassen. Also erstmal, es war ja vorm Spiel der 1. April. Oh. So. Und einen Scherz habe ich noch verstanden, das war heuer Fernandes zu Bayern München als Gerücht, ja, da also so als zweiter Torwart, da dachte ich so, ja, okay, die Ente nehme ich nicht auf. Und dann wurde ich aber vom BBZ Norderstedt hart verarscht. Die hatte ich auch mal nach so einer Kooperation für unseren Bildungszentrum, Berufsbildungszentrum Norderstedt, hatte ich mal über so ein paar Kontakte für als Sponsoring für unseren Podcast angefragt. Und dann haben die sich aber wieder.
Scheint nichts geworden zu sein, weil du hast sie wenig gelobt in letzter Zeit.
Noch schlimmer. Nein, ist eine coole Schule mit modernen Lehrern und Bildungswegen. Man kann dort sein Abitur und seine Berufsausbildung machen. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch im Rennen sind, weil die wiederum haben sich dann ausgedacht, mich zu verarschen. Also ich glaube, ihre Antwort war dann eher nein, weil dann haben die so eine Lunte gelegt, dass sozusagen Freunde von mir gehört hätten über den Augsburg-Manager, dass Vuskovic seinen Vertrag beim HSV verlängert, weil Tottenham ja in Abstiegsnot gerät und die jetzt bestimmte Verträge freigeben müssten und in der zweiten Liga sowieso, wenn die absteigen, die haben jetzt den Krisengipfel auch noch 3-0 verloren, also es riecht nach Abstieg bei Tottenham.
Und bis dahin alles okay.
Und dann wäre der Vertrag sowieso nicht mehr gültig, vielleicht kann mich ja jemand mal aufklären, wohin würde ein Vuskovic denn wechseln, wenn er nicht mehr bei Tottenham spielen dürfte, weil die in die zweite Liga absteigen? So, und dann haben die gesagt, der Augsburg-Manager hat das schon gehört, und aber das darf man nicht weiter sagen und bitte sag das jetzt auch nicht weiter. Und gleichzeitig kontaktierte mich dann auch noch so eine HSV-interne Geschichte und meinte so, mit so einem offiziellen Pressestatement, dass am Samstag die Verlängerung von Vuskovic bekannt gegeben wird, und dann bin ich natürlich voll drauf reingefallen und dachte...
Du hast mich sogar noch angerufen,
ich lag noch
im Bett.
Und ich finde das so blind, dass, also, das ist ja geil gespielt, aber am 1. April darf mir das trotzdem nicht passieren. Naja, auf jeden Fall...
Also für alle Hörer, ihr wisst nicht, was bei uns in der Gruppe los war.
Kurz Herzrasen. Also
aber als die so 8.30 Uhr oder 9 Uhr war es, ey, Wahnsinn.
Als du dann diese offizielle Meldung, die der HSV rausgeben sollte, da war ich schon das erste Mal, wo ich dachte, boah, das ist für so einen Vuskovic-Transfer ist das schon ganz schön dünn.
Ja, kann sein. Also da kennst du dich besser aus. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie die Leute sich fühlen beim HSV, wenn so Enten gelegt werden. Dann denken die sich wahrscheinlich auch immer so, ah, Alter, jetzt müssen wir hier mit irgendeinem Gerücht, wieder so ein wildes Gerücht auflösen. So habe ich mich dann in dem Moment gefühlt. Ich dachte so, ey.
Ich habe tatsächlich direkt meinen Vater angerufen und habe gesagt, du weißt nicht, was ich gerade gehört habe. Der so beim Zahnarzt um 8.30 Uhr, bist du dir sicher? Ich so, ja, ich bin mir ganz sicher.
Halbe Stunde später, April. Der Zahnarzt wahrscheinlich schon seine Homies angerufen. Ja. So, ja. Ich habe ja aus sicherer Quelle.
Aber wer guckt auch um 8.30 Uhr aufs Datum so ungefähr? Muchel hat es dann irgendwann reingeschrieben. Und dann kam tatsächlich noch ein Arbeitskollege um die Ecke und hat mir erzählt, dass jemand von unserem Cast abgesprungen ist. Und da habe ich direkt geschrieben, du verarsch mich, heute ist der 1. April. Er so, oh krass, du bist schlau. Ich so, ja, aber nur, weil ich gerade richtig, richtig drauf hochgenommen wurde.
Das wäre es gewesen. Ja.
Naja,
die Hoffnung also, stimmt. Also, Augsburg 1-1. Im Nachhinein ärgert mich immer so ein bisschen, dass wenn man gerade das 1-1 schießt, dass dann so eine rote Karte von Muheim kommt, ja, dass du dann dich gleich... Musste er ziehen, glaube ich. Es war eine Situation, der wird klar, ne, mein Sohn sagt dann auch, ja, aber Heuer ist doch auch noch da. Ja, hat er nicht ganz Unrecht. Du hast einen Heuer Fernandes da noch stehen, ja, aber in dem Moment ziehst du eher das Foul und nimmst dann die rote Karte in Kauf.
Bisschen früher wach sein wäre geil gewesen.
Ja, tabellarisch, aber eher ein Winner. Ein Spiel weniger auf der Uhr und alle anderen haben unentschieden gespielt, beziehungsweise Wolfsburg und Bremen haben sogar verloren. Jetzt haben wir 6 Punkte auf den Relegationsplatz bei noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 verliehenen Spielen. Also
Kai hatte ja irgendwann mal gesagt, wir brauchen jetzt jedes Spiel einen Punkt und wir hatten schon 3er dazwischen. Also ich glaube, wir sind noch im Schnitt. Ne? Also da sind wir auf jeden Fall noch ganz gut dabei. Und Nenad schreibt uns auch, mühsam erntet sich das Eichhörnchen. Und so ist es halt gerade auch, dass wir echt Spiel für Spiel uns die Punkte holen. Und dann hoffentlich bald. Und da ist auch eine Frage, ich weiß gar nicht, wer es hier bei uns gefragt hat, wann wir den Klassenerhalt feiern. Und für mich wäre es einfach das Schönste, auswärts in Bremen den Klassenerhalt zu feiern.
Da wurde mir schon ein Bild zugespielt von einem Kollegen, der tatsächlich Werder Bremen-Fan ist, man kann es kaum glauben. Die hatten nämlich in ihrem Heimspiel ein dickes Banner über der Tribüne. Kommendes Heimspiel, Derby-Choreo, Ausrufezeichen. Alle um 15 Uhr auf ihre Plätze. Die Nummer 1 im Norden sind wir. Da sage ich nur, das werden wir noch sehen. Aktuell sind wir die Nummer 1 im Norden, möchte ich mal ganz kurz sagen.
Und ich glaube, selbst wenn wir beide Spiele verlieren und sie beide Spiele gewinnen, könnten sie nicht an uns vorbeiziehen, nee, oder?
Nee, das sowieso nicht, ja. Aber trotzdem wollen wir diese 3 Punkte aus...
Ja, aber dieses im Norden, die Nummer 1 und... Ja, ja. Es ist,
ja. Muchel, du musst uns nochmal aufklären, ein ernstes Thema. In der ersten Halbzeit, das fand ich spektakulär, gab es eine Auseinandersetzung direkt vor der Nord, wo ein starker Fan gewesen sein, einfach über den Zaun gesprungen ist und den Fotografen von Sky, also er hatte so ein Sky-Lätzchen an, einfach eine reinhauen wollte und er konnte nur zurückgehalten werden durch die Ordner. Die Ordner haben sich aber nicht getraut, ihn anzufassen und der Fan war fuchsteufelswild und man konnte klar erkennen, die Meter vor der Nord bis zum Tor, die gehören den Fans. Da dürfen die Fans nicht angerührt werden, da sammeln sie auch immer ihre Plakate und so weiter ein. Und dann hat er immer so versucht, an dem Ordner vorbei diesen Fotografen zu hauen. Und als er dann nicht an ihn rankam, kamen direkt 2 weitere, sodass die Ordner dann eben nicht mehr in der Lage waren, diesen Fan zurückzuhalten. Aber sie haben sich wirklich nicht getraut, die Fans anzurühren. Dann haben sie dem irgendwie so 1-2 Mal getreten, nicht doll gehauen, aber so halt aus der Entfernung, wie man dann so einen hauen kann, wenn da die Ordner vor ihm stehen. Und dann haben sie sich entspannt, als sie ihm so ein paar mitgeben konnten, dann sind sie wieder gegangen. Also ist da passiert? Was hat dieser Fotograf gemacht?
Ja, also ich habe die Situation.
Und warum trauen sich die Ordner da nicht einzugreifen?
Also ich habe die Situation nicht mitbekommen und vielleicht als erstes mal, das Stadion gehört natürlich nicht den Fans und auch...
Sah so aus, muss man fairerweise sagen. Also die Ordner haben höchstens sich in den Weg gestellt und, und auch nicht den gepackt und zu... Also ich sag mal so, wenn ich jetzt dahin renne, dann packen mich 5 Ordner und ziehen mich raus und sagen, verpiss dich. Da war es so, sie haben sich so ein bisschen in den Weg gestellt, aber haben sich nicht getraut, diese Jungs anzurühren.
Immerhin schon mehr, was die Ordner gemacht haben, als in anderen Stadien, sei es in Dresden, wenn man das gesehen hat jetzt.
Ja, das war krass.
Also grundsätzlich, das Stadion gehört erstmal nicht den Fans, aber es gibt natürlich gewisse Regeln, die nicht die Fans auferlegt haben, aber wo sich gerade Fotografen dran halten, dass nämlich keine Fotos gemacht werden von der aktiven Szene, von den Fans, weil das... Ja, schon, also es gab auch schon beim Spiel in Augsburg gab es auch schon eine Situation, wo von dem Augsburger Fotografen, von dem Fanfotografen von den Augsburgern Bilder von der aktiven Szene vom HSV gemacht worden sind. Und
das scheint ja ein absolutes No-Go zu sein.
Das ist ein absolutes No-Go. Und es gibt beim HSV ja unheimlich viele Fotografen.
Krass, die, wusste ich gar nicht.
So die, so wie Fotomatze, der auch schon bei unserem Podcast die Foto gemacht hat. Oder der Nils vom HSV, der Festangestellte. Dann, also da gibt es unheimlich viele. Auch die ganzen Witters-Fotografen. Es ist ganz klar, dass keine Bilder gemacht werden von der aktiven Szene, wo die Leute wirklich so 1:1 zu erkennen sind. So, wenn sie da drauf sind, dass sie irgendwie mit dem Rücken nur zu sehen sind oder nur der Hinterkopf, alles okay.
Fine. Deswegen hat er auch nicht locker gelassen, weil er wollte dann das Handy von dem Fotografen haben. Er wollte
das Foto löschen.
Wollte natürlich sein Handy nicht rausgeben und dementsprechend hat sich die Situation dann auch nicht aufgelöst. Ne? Also es hat dann echt lange gedauert. So.
Und ich glaube, das wird der Grund gewesen sein, ohne dass ich es genau weiß. Und ich habe mich auch nicht jetzt mal nachgefragt, was da los gewesen ist, aber dass zumindest, du müsstest die Kopfhörer aufsetzen, sonst haben wir so eine Rückkopplung, dass irgendein Fotograf, der es wahrscheinlich nicht wusste, Bilder gemacht hat von den Fans und eben wahrscheinlich auch darauf hingewiesen wurde, ey, Kamera runter, das nicht gemacht hat, trotzdem die Fotos gemacht hat und dann wahrscheinlich nicht einsichtig war und hat gesagt, ich kann hier machen, was ich will.
Da ist ja ein Zaun zwischen uns.
Ja, so und dann ist einer von den Fans runter und ob man das dann mit Gewalt lösen muss, das... ist jedem selbst überlassen. Wir rufen da mal nicht zu auf, weil das nicht das Richtige ist. Aber ja, dass die Ordner dazwischen gegangen sind, ich glaube, wenn man sich die Ordner beim HSV anschaut und wie schwer es ist, glaube ich, Leute für so eine Aufgabe zu finden, dass es dann überhaupt Leute gibt, die dazwischen gehen, wenn so ein aufgepumpter runterkommt, ist immerhin schon mehr, als es in anderen Stadien gemacht wird, weil wenn man sich unsere Ordner bei uns anschaut, sind das teilweise alte Leute, welche die in der Situation oder nicht damit irgendwie umgehen könnten, wenn es irgendwo mal Ärger gibt. die wirklich ja, ihren Job machen und irgendwo stehen und sagen, ja, um es böse zu sagen, vielleicht einfach auch nur da stehen, weil denen gesagt haben, du stellst dich da hin und dann ist die Position besetzt. So, ja. Ne? Oder dir sagen können im Stadion, wo ist welcher Block, oder selbst das wissen viele Ordner nicht, wenn du da manchmal
das stimmt, allerdings.
Fragt oder jemand kommt und fragt, ja wohl, und sagen die, oh, keine Ahnung.
Viele Ordner haben auch einen blinden Spot so ein bisschen, ne?
Ja, so. Ja. Also deswegen kann ich mir vorstellen, dass es einfach darum ging, dass Fotos gemacht worden sind von den Leuten. Und ich meine, das ist so ein, natürlich auch so ein Szene-Gehabe, Ultra-Gehabe, dass gerade wenn, keine Ahnung, vielleicht hast du jemanden von, also das ist jetzt nur mal in die Tüte gesprochen, ne? Aber vielleicht hast du jemanden von St. Pauli, der sich hier als Pressefotograf akkreditiert hat, stellt sich da unten hin und hat so ein Leibchen über, ganz normal, und macht heimlich Fotos in wirklich Nahaufnahme für die Bilddatenbank der anderen Gruppierung, nämlich von St. Pauli. Damit die ganz genau sehen, okay, guck mal, der ist dabei. Ah, ich weiß, also da gibt's ja bei den Ultras richtig, die
wissen. Echt?
Ja, klar.
Gibt's da so Daten, also so.
Klar, die wissen schon, wer bei wem in der Szene ist und wer wo wohnt und wer was macht und beruflich krass. Und so. Also, das darf man nicht unterschätzen, und da, glaube ich, ist das immer dann auch eben so eine gewisse Selbstschutz von den Fans, von den Ultras, dass sie sagen, ja, sie wollen einfach nicht, dass Fotos von denen gemacht wird, und sie wollen nicht irgendwo in irgendwelchen Bilddateien auftauchen. Das kann ich schon verstehen.
So. Übrigens, jetzt kann ich es auflösen, weil wir gerade von der Nordtribüne sprechen. Die erste Halbzeit stand Rambo tatsächlich mit auf der Nord, und die zweite Halbzeit hat er dann, genau, ja. Saß er dann in der bei den anderen Spielern.
Was glaubt ihr gegen Stuttgart?
Sorry, noch ein Nachtrag. Ja, wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass Miro Muheim 2 Spiele gesperrt ist. Aber
noch nicht offiziell. Noch nicht offiziell, aber eigentlich bist du bei einer roten Karte auf jeden Fall 2 Spiele gesperrt. Nur in den seltensten Fällen ist es eben, dass die DFL da nur ein Spielsperre verhängt. Also man muss davon ausgehen, dass er die nächsten beiden Spiele gegen Stuttgart und gegen Bremen dann gesperrt ist.
Es war Aytekins letztes Spiel, was er bei uns im Volkspark gepfiffen hat, ne? Und danach, es wurde ja viel tatsächlich darüber gesprochen, wegen Fairplay von Gregoritsch, oder wie der Trainer zu sagen war, Gregorl. Ja. das weiß ich jetzt nicht. Also Schiri hat ihn gefragt, bist du auf ihn gefallen? Dann hat er ja gesagt, ja, ist fair, aber weiß ich jetzt nicht, ob das so hoch aufgehängt werden muss, oder?
Ja, was hätte er sonst anderes sagen sollen? Ja.
Also trotzdem Ehre, ehemaliger Sportspieler.
Ja, Ehre, aber auch Glück, weil hätte man dann nicht gegen die Regeln aus dem Videokeller so ein paar Tipps gegeben, was man nicht geben durfte, wäre das Spiel nicht unterbrochen worden, dann hätte Gregoritsch auch nicht die Chance gehabt, das zuzugeben, und dann hätte der Freistoß so stattgefunden, wie er hätte stattfinden sollen, laut dem Schiri. Und nur durch die Unterbrechung hatte er dann genug Zeit zu reflektieren und einzusehen, dass er vielleicht jetzt Fairplay vorfahren.
Um nochmal auf Aytekin zurückzukommen, ich finde, ja, einer unserer besten Schiedsrichter immer noch, weil er eben viel mit Worten und in der Kommunikation mit den Spielern ist. Ich finde trotzdem, dass er sehr viel hat laufen lassen, dass das gerade in der ersten Halbzeit schon immer so war, weil du dachtest, boah, ey, krass.
Auf beiden Seiten.
Auf beiden Seiten, aber was man nicht sehr gewohnt ist von anderen Schiedsrichtern.
Das stimmt.
Und dann muss ich schon sagen, auch der Rückpass von Schlotterbeck auf Dahmen, den er dann mit dem Oberarm Hashtag / Arm Schulter annimmt. Boah, ist schon, also.
Es wäre so geil gewesen, wenn er reingegangen wäre.
Ja, aber es wäre Hand gewesen. Ja. Also war ein beabsichtigter Rückpass. Ja. So, und das wäre eigentlich ein indirekter Freistoß gewesen. Mhm. So, und das finde ich hätte, also ich finde, er hatte nicht sein bestes Spiel, aber auch jetzt keine unterirdische Leistung als Schiedsrichter.
Last one in unserem Stadion für ihn.
Oh, davon gehe ich aus, ja.
Ja.
Stuttgart.
Stuttgart, Leute, Sonntag, 12.04. 17.30 in der MHP-Arena. Wieso stöhnst du so, fährst du hin?
Sonntag 17.30, du kommst halt nicht mehr zurück und mit dem Auto zurück. Also ich habe es noch nicht komplett abgeschrieben, aber Tendenz eher nein.
Okay.
Frag mich Freitag nochmal.
Ja. Stuttgart aktuell auf dem 4. Tabellenplatz mit 53 Punkten nach 28 Spielen, Tordifferenz von +18. schießen viele Tore. Ich sage nur 18 Saisontore allein Dennis Undaff. Wir wissen es alles, wird viel diskutiert. Zuletzt haben sie 1-0 gegen Leipzig gewonnen, dann 2-5 in Augsburg gewonnen und jetzt aber 0-2 gegen Dortmund zu Hause verloren, was sehr selten bei Stuttgart vorkommt, muss man sagen. Sie haben bislang nur gegen Bayern und jetzt Dortmund zu Hause verloren und nächste Woche halt gegen den HSV passiert. So safe. Und wir erinnern uns ans Hinspiel, legendärer Last-Minute-Sieg im Volkspark, 2-1 durch Fabio Vera, nachdem Baldé, missglückter Freistoß von Dennis Undaff, Baldé hat sich den Ball geschnappt und rannte nur so davon und deswegen plädiere ich an Polzin, bitte lass Vera lange drauf, damit er auch in Stuttgart wieder eine Bude machen kann. Genau. Für Stuttgart geht es weiterhin um das sichere Champions-League-Ticket. Sie sind die Nummer 1, was Flanken aus dem Spiel angeht, mit 325 Flanken direkt aus dem Spiel. Drittmeiste Torschüsse der Liga haben sie, 423. Und tatsächlich eine sehr sichere Passquote bei 85,4% und 57% Ballbesitz. Nur die Bayern haben mehr mit 61%. Also okay. Schon sehr sicher am Ball. Schöner Fußball, aber man kann und darf auch auf Fehler hoffen, denn die passieren auch Stuttgart immer wieder.
Aber gerade da sollte man nochmal wieder auf dieses Umschaltspiel irgendwie gehen. Also Stuttgart den Ball überlassen, sie das Spiel machen lassen.
Schnelles dann, Kontern, ja, auf jeden Fall. Genau, und die Lücken in der Abwehr ganz klar ausnutzen und schnell antworten. Wir bräuchten, finde ich, so ein bisschen so ein Spiel wie in der ersten Hälfte gegen Dortmund. Das wäre wunderbar. Und wie gesagt, jetzt gegen Dortmund hatten die auf jeden Fall die meisten Torchancen, also aber die haben einfach wirklich sehr, sehr viel liegen lassen, muss man sagen. Da hat auch Dennis Undaff nicht gezündet und auch das wird ja dann irgendwann mal bestraft. Plus, sie haben eine kleine Standardschwäche, also so Ecken und ruhender Ball und so.
Ja. Ja, aber Ecken ist jetzt auch nicht unsere, wir hatten jetzt auch gegen Augsburg, ich weiß nicht, 7, 8 Ecken und irgendwie so richtig, ich finde, sie waren schon besser als die Spiele zuvor, aber so richtig, es war schon mal gefährlicher bei uns.
Ja, das stimmt. Naja, auf wen wir achten müssen, wie gesagt, Dennis Undaff, ne, mit 18 Saisontoren und 5 Assists mit der Nummer 20, unglaublich. Demirovic mit der Nummer 9, 9 Saisontore, 3 Assists, auch auf jeden Fall erwähnenswert. Jamie Leveling, der war jetzt gerade angeschlagen, ist aber wieder topfit. Die haben auch keine größeren Ausfälle aktuell zu verzeichnen mit der Nummer 18, rechts außen 7 Saisontore, 7 Assists, also da ist ordentlich was los. Chris Führig mit der Nummer 10 auch immer für ein Überraschungstor bekannt. Trainer Sebastian Hoeneß wird die Jungs da gut einstellen, dass sie gegen uns alles geben. Aber sie sind ja schon im Hinspiel am HSV gescheitert und auch wenn es diesmal nicht im Volkspark ist, ein Punkt wünsche ich mir schon sehr, muss ich sagen.
Was glaubt ihr denn aufstellungstechnisch? Glatzel, kann er sich vorne behaupten oder kommt mal so ein Otto Stange oder so ein Königsserver vielleicht einfach vorne, weil du hast ja dann im Mittelfeld ist ja also so ein Albert Grünbeck ist ja auch jetzt eine ernstzunehmende.
Ja, erstmal musst du schauen, wie ersetzt du Muheim? Muheim durch eine rote Karte.
Gottschalk, Willi Würdig jetzt mal so.
Oder Mikkel Brossis.
Tippen und dann, auf der anderen Seite dann
Dingsbums.
Dingsi.
Nein, also ich glaube, die Position von Muheim können schon mehrere spielen.
Wenn er wieder fit ist,
vielleicht draußen spielen.
Hoffentlich hat der Bauchmuskelspezialist alles gegeben.
Ja, wäre mal eine Zeit.
Wisst ihr, was da wild wäre? Katterbach.
Uff. Nein.
Wäre von der Position her das passende Puzzlestück, aber kann ich mir auch gar nicht vorstellen.
Was eigentlich mit Jatta?
Jatta ist jetzt gerade wieder ins Training eingestiegen.
Wäre dann ja auch. Jatta aber, rechts, Mikkel Brunsti links.
Aber teilweise zurück wieder im Teamtraining. Ich glaube, der ist noch nicht so weit. Ja. Der ist noch nicht fit genug. Vor allem nicht für die Startelf.
Ich sehe da El Fadli sonst nochmal.
Außen, weiß nicht.
Na, was ist mit so einem Baldé?
Ja, kannst du 20 Millionen Ausstiegsklausel.
Hat ja im Hinspiel auch funktioniert.
Ja, eben. Ja. Also,
kann schon gut sein, dass er dann da wieder...
Naja, also, ich eigentlich immer noch nicht fühle, ist Philipp, ne? Also,
nee, aber Polzin hat ihn gelobt sozusagen. Also er hat ja Othele rausgenommen und Philipp gebracht und dann hat er gesagt, die tiefen Räume sozusagen wurden danach deutlich besser bespielt und vor allem mit mehr Dynamik. Also er hat Philipp da wieder ein Sternchen ins Heftchen gemalt.
Also Stand jetzt würde ich sagen, Othele und Philipp spielen nächste Saison beide keine große Rolle. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, dann mal schauen, Muchel. Ich bin mal gespannt, was du aus Stuttgart berichtest.
Der Druck wird wieder erhöht hier. Kann man da auch nicht mehr wegfliegen sozusagen, nee, am Abend? Nee, haben die Nachtflugverbot oder so ein
Bums? Ja, es ist, also der letzte Flug geht ab Frankfurt, aber du brauchst nach Frankfurt auch 2 Stunden, ja. München ähnlich. Das geht nicht mehr. Also
vielleicht
mit dem Auto irgendwie 6 Stunden zurückeiern. Bei den Preisen aktuell.
Schreib doch Erik Huber mal, ob du mit der Mannschaft zurückfliegen kannst.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie die zurückkommt. Die
Bus
werden
oder?
Privat? Nein, die werden irgendwie einen Charter haben.
Entweder oder halt am nächsten Morgen haben sie ja gegen Mainz auch gemacht, da noch irgendwie Abschlusstraining absolvieren oder so.
Das kannst du
auch
gut haben, ja. Also bleibt spannend. Aber was tippt ihr denn?
Uff. Ich glaube, Stuttgart ist richtig schwer jetzt auswärts.
Ja, ich glaube auch.
Ich wünschte mir ein Unentschieden.
2-2.
Nee.
1-1.
1-1,
ja. Der Klassiker. Aber
Sonntagabend so 0-0.
Ja, das glaube ich. Ich würde sogar eher 0-0 als 1-1 tippen, ja. Auch wenn es vielleicht unwahrscheinlicher ist.
Ja, ich bin bei 1-1.
Haben wir die Saison schon mal 0-0 gespielt?
Gegen, war das nicht das eine Spiel gegen Union Berlin?
Keine Ahnung.
Oder war das ein 1-1?
Weiß nicht. Wir werden es erfahren.
Apropos, wo es wirklich absolut nicht 0-0 stand, muss man sagen. Was war
gegen St. Pauli haben wir 0-0 gespielt.
Ah ja, stimmt.
Und gegen Gladbach haben wir 0-0 gespielt.
Wie konnte man das vergessen?
Ja, sind doch ein paar Spiele.
Was war denn bitte in gegen Leverkusen Union. Los? Ja, sag ich doch.
Und nochmal gegen Gladbach. Erstes Spiel gegen Gladbach. Beide Spiele gegen Gladbach 0-0.
Erstes Spiel, da hätte man drauf kommen können.
Ja,
doch. Die anderen Pauli auch.
Ja, Pauli auch.
Ja. Aber gut. Pia, ich habe dir nicht zugehört, weil ich hier gerade geschaut habe.
Was war in Leverkusen los, will ich einfach nur noch mal ganz kurz
sagen. Ist wichtig,
das war
weil
so krass.
Erstmal lassen wir die Saison ausklingen in Leverkusen. Letzter Spieltag sind wir bei Leverkusen. Bietet sich eine riesen HSV-Party an, vielleicht in Leverkusen, muss man sagen. Auswärts, für alle Auswärtsfans, ich überlege. Und es ist tatsächlich ja zu diesem Zeitpunkt der Saison extrem wichtig, auch was auf den anderen Spielfeldern passiert. Und Wolfsburg ging dort 3-1 in Führung. Und das ist ja
3-0 sogar.
3-0. Und das ist ja schon jemand, auf den wir achten müssen, theoretisch, sofern wir gegen Augsburg oder so nicht die Punkte holen.
Und was, also dieser eine legendäre Gegnercheck, als ich gesagt habe, immer wenn Wolfsburg in Führung geht, dann verlieren sie am Ende. Es zieht sich durch, es zieht sich wirklich bei denen so krass durch. Ich dachte schon so, oh krass, was Wolfsburg führt, also da habe ich mir wieder selber nicht geglaubt, so krass gegen Leverkusen, das kann ja gar nicht sein. Und am Ende geht dieses Spiel 6-3 aus,
vielleicht
ist doch Wahnsinn.
Vielleicht sollte Dieter Hecking unseren Podcast mal eher hören und sollte sagen, okay, Anstoß, macht alles frei, lasst sie das erste Tor schießen und dann Attacke.
Ja, wirklich.
Ich weiß gar nicht, gegen wen die als nächstes spielen.
Wolfsburg meinst du?
Ja, Wolfsburg. Ach, gegen Frankfurt. Zu Hause gegen Frankfurt.
Da läuft es auch nicht mehr so richtig. Aber Hoffenheim auch nicht. Was ist denn da los?
Ja, die straucheln alle.
Bremen setzt dann, muss einen Dicken einsetzen vorne, den sie begnadigt haben, weil sie sagen, wenn er das Tor trifft, scheißegal, wie viel er wiegt.
Augsburg spielt nächsten Spieltag gegen Hoffenheim. Dann haben wir Wolfsburg gegen Frankfurt, Heidenheim ist durch.
Ja.
Die Zecken spielen zu Hause gegen die Bayern.
Ja, gut.
Irwan hat gelb-rot bekommen.
Ja, sehr gut. Die erste gelbe und dann auch direkt noch die zweite hinterher. Ja, und
excellent,
dann war Feierabend.
Dann Köln gegen Bremen, die nehmen sich da unten auch nochmal die Punkte weg. Mhm. Also das muss man auch mal dazu sagen, dass viele da unten noch gegeneinander spielen und sich da die Punkte wegnehmen. Also wenn du das jetzt gar nicht, wenn du das jetzt mit der Taktik von Kai fährst und da versuchst nochmal 1-2 Unentschieden rauszuholen, dann sollten wir relativ schnell durch sein. Aber you never know, vielleicht ist es tatsächlich das Auswärtsspiel in Bremen mit dem Auswärtssieg in Bremen, wo wir dann die 34 Punkte klar machen, beziehungsweise wenn wir jetzt das 0-0 noch holen, wären es dann 35 Punkte. Aber dann mit 34 Punkten sollte man durch sein, gerade nach dem Saisonverlauf, wie es gerade aktuell ist.
Und ich meine, Wolfsburg hat 21 Punkte und Pauli 25 und wenn wir dann 34 haben, dann das ist nicht möglich.
Nein.
Und man muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Mainz es nochmal so bringt, ne? Ehrlicherweise. Das ist echt krass. Die hauen da mittlerweile alles weg.
Urs Fischer ist da das Stichwort. Heftig. Da hat der Trainerwechsel sich voll ausgezahlt.
Ja, das ist echt krass.
Ja, haben wir auch noch plädiert zum HSV, ne, damals.
Absolut, und es gibt wirklich ja, also Gato ist ja ein Riesenfan davon, immer einmal dieses Ass im Ärmel, was manchmal funktioniert. Und bei Mainz ist es aufgegangen. Die haben den Trainer gewechselt und seitdem haben sie sich wieder gerettet.
Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel am Sonntag, ob im Stadion oder vor dem Fernseher. Ja. Wir werden sehen und dann werden wir nächste Woche berichten, Montag wieder in alter oder in der gleichen Besatzung, hoffentlich wie heute. Und in diesem Sinne,
nur der HSV.
Nur der HSV.